Gut, also, Aufnahme läuft. Du kannst einfach mal losstarten.
Wir springen Lichtgeschwindigkeit und haben endlich Zeit, den neuen Star Wars Film zu besprechen. Herzlich willkommen zu Folge 602. Herzlich willkommen zu Folge 612. Mit mir hier, mein junger Padawan, das ist Robert Krüger.
That's how I'm breathing.
Ja.
Stefan Giesbert hingegen ist Schrottsammler.
Ja. Grin.
Schrottsammler. Grin.
Grin. Hallo. Und wirkt nicht so, als würde sie sie sehen.
Nee, ich glaube, wenn du sie so verarschst, zieht sie dir die.
Was ein Glück, habe ich keinen Hals.
Kann dir das schon mal nicht passieren?
Kann mir das schon mal nicht passieren. Das geht gut
es aus. Musste für irgendwas gut sein.
Ja. So, wir werden heute über Star Wars, der Aufstieg Skywalkers sprechen. Wir haben eben schon in der Vorbesprechung das schwierige Thema Spoiler uns kurz andiskutiert. Wir werden nachher eine Spoilerwarnung machen, wo wir dann auch etwas intensiver werden, nicht alles verraten. Wir werden auch nicht die ganzen Überraschungsmomente, die in diesem Film vielleicht vorkommen, verraten. Wer aber gar nichts hören will, springt einfach zur nächsten Kapitelmarke, also zur Droge der Wahl. Oder vielleicht zur Bewertung, wenn ihr das aushalten könnt.
Ja, ich denke, in der Bewertung werden wir wieder die inhaltliche Ebene verlassen haben.
Ja.
Genau. Lass uns doch mal vor der Spoilerwarnung noch so eine kurze Anbesprechung machen und dann gehen wir irgendwann, biegen wir dann ab.
Genau.
Also, Teil 9.
Ja.
Einer seit 42 Jahren, glaube ich, haben sie ausgerechnet, laufenden, ja, 77, genau.
Das ja, 77, das heißt schon irgendwie unser Geburtsjahrgang, merkst du auch.
Ja, ja, so. Also einer seit 42 Jahren währenden Filmreihe mit bewegter Geschichte, möchte ich sagen, wo es die Originalversionen der ersten drei Filme nur noch in irgendwelchen nachgedokterten Versionen gibt und man sich illegale Kopien von dem Original beschaffen muss, wenn man es denn in vernünftiger Bildqualität haben möchte. So, jetzt kommt diese, wie heißt eine neunteilige Dings?
Nontologie?
Von mir aus. Dings kommt jetzt zu einem Ende und das haben wir jetzt vor uns liegen, gemacht von J.J. Abrams, der auch den achten gemacht hat, den siebten, Entschuldigung.
Mhm.
Also, wie hieß der? Nicht The Last Jedi, sondern Rise of the irgendwas? Nee. Ich hab's alles vergessen.
Das fängt ja gut an hier.
Das fängt saugut an, das ist jetzt mega peinlich. Also jedenfalls die Nummer 7, also den ersten von der letzten Trilogie sozusagen. Den hat Abrams gemacht und dann für den Achter an Rian Johnson abgegeben. Und da war irgendwie noch nicht so klar, wer den neunten machen würde. Also es war zumindest nicht klar, dass J.J. Abrams den machen würde. Es war jetzt nicht so, dass er das vorher wusste. Und ja, also ohne jetzt zu spoilern, noch bevor der Spoilerwarnung, worum geht's? Die Macht ist irgendwie nicht im Gleichgewicht. Also wir haben unsere Helden nach dem Achter ja überall verteilt und die Hoffnung ist quasi am Boden. Die Bösen scheinen zu gewinnen. Kylo Ren wird immer stärker und nachdem hat sich Snoke entledigt und ist ja irgendwie sind da viele offene Fragen, wie das dann weitergeht und dann wissen wir ja auch alle, dass Carrie Fisher, die Darstellerin, die die Prinzessin Leia spielt, nach dem letzten Film gestorben ist und aber im Film nicht gestorben ist. Insofern war da irgendwie spannend, wie sie damit umgehen würden. Und gut gegen böse, ja, der große Endkampf, wenn du so willst, das ist so die Themen, die verhandelt werden und wie unsere Figuren zueinander stehen.
Hm.
Und viel mehr kann man, glaube ich, so an der Stelle nicht sagen. Geht mal wieder um alles, ne? Die ganze Galaxis ja, muss, also es ist ja bei Star Wars immer so.
Ja, klar. Ganze Galaxis, alles hängt davon ab, dass unsere Helden erfolgreich sind.
Genau. Wobei man auch immer das Gefühl hat, so, da ist auch noch unfassbar viel Galaxis, die sich nicht so richtig dafür interessiert.
Ja.
Also die kommen immer auf irgendwelche, es ist ja auch immer so eine Schauplatz-Hut, waren die letzten Filme ja eigentlich schon immer, waren eigentlich alle Filme schon immer. Vielleicht die ganz alten nicht so sehr, aber auch die.
Da.
Ja, aber da war noch nicht so viel Geld in der Produktion. Und die Tricktechnik noch nicht so ausgereift, aber es stimmt schon, ein Stück weit war das immer so, wir standen in den Wolken und so und Tatooine und ja,
rot.
Stimmt schon. Insofern auch da, das war, was ich meinte, du kommst dann da immer hin und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem der letzten war diese komische Casino-Planet da, und man hat auch das Gefühl so, ja, es geht irgendwie um alles, gut gegen böse und planetenzerstörende Waffen und ich weiß nicht was alles, aber dann gibt es da auch immer irgendwo so Ecken, wo du das Gefühl hast, so, die geht das alles nichts an, denen ist das wurscht. Aber ja, die Stakes sind hoch und gut gegen böse muss jetzt endgültig ausgefochten werden und Rey muss irgendwie ein Jedi werden und keine Ahnung was. Oder ist schon und wird jetzt wie auch immer. So stehen wir da. So, dann jetzt hier Spoiler Warning, oder?
Ja.
Holen Sie jetzt Ihre Geräte zu sich heran. Entsperren Sie sie. PIN-Code ist 888 Bargeld lacht. Und dann oben in der Mitte da ist irgendwo ein Pause-Button in der App Ihrer Wahl, liebe Hörer und Hörerinnen. Drücken Sie da jetzt drauf oder klicken Sie am besten auf, warum sieht sich die Hörer? Ich weiß es nicht. Also irgendwie Kapitelmarke, Droge der Wahl oder Bewertung, da sehen wir uns dann wieder, wenn ihr jetzt nicht mehr zuhören wollt. Tschüss und los geht's.
Ja.
Wie fandst du es denn grundsätzlich so? Was war dein Gefühl, als du rausgekommen bist und was hat das, womit hängt das zusammen?
Ich habe das Gefühl gehabt, dass ist eigentlich auch irgendwie meine Schlusszusammenfassung, kann ich dann natürlich nachher nicht sagen, dass ich wieder einen Star-Wars-Film gesehen habe, dass ich wieder ja quasi Teil 6 gesehen habe, irgendwie. Sie haben mir viele, viele Versatzstücke, die ich kannte, nochmal gezeigt und eigentlich genau das, was ich sehen wollte.
Aber hattest du währenddessen bei ganz vielen Szenen, also so ging mir das Gefühl, das zeigen sie mir jetzt nur, weil sie glauben, dass ich das sehen möchte?
Es gab einige Szenen, wo ich dachte so, ja, kenne ich schon, habt ihr mir schon mal gezeigt, ist vielleicht Fanservice, also da gibt es ja so ein paar Szenen auch gerade am Schluss.
Reichlich, reichlich.
Mit hier Chewbacca zum Beispiel oder so, das ist ja ist viel Fanservice dabei. Mich hat es nicht geärgert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Stört dich das? Oder sagst du auch, ja, freut
mich? Das hat mich in 7 und 8 hat mich das nicht so sehr gestört. Jetzt in 9 ein bisschen mehr. Also ich weiß noch, dass ich...
Aber im 8er, also dieser Salzplanet, der halt aussieht, genau aussieht wie Hoth, dass der Angriff ist der gleiche. Die Verteidigungsschlacht ist fast die gleiche, also das fand ich schon fast absurd. Ich habe das jetzt nochmal
geguckt. Der Achter hatte natürlich auch enorm viele Probleme, ja, also diese komische Angriff mit dem Schiff, wo sie da reinknallen in das andere Ding, wo man sich dann auch, also da darfst du halt nicht drüber nachdenken, gell? Fragst du dich sofort, warum haben sie das A nicht schon total oft gemacht, B, warum haben sie das seither nie wieder gemacht? Es gibt so viele, warum kann man das nicht unbemannt machen? Also es gibt tausend Fragen, die das Ding aufwirft. Und ja, die Schlacht auf dem Salzplaneten da mit dem oben weiß und wenn man es aufkratzt, wird es rot und so. Ich fand, das war optisch einfach alles total cool.
Das sah total geil aus, ja.
Und
aber trotzdem sah es aus wie rot.
Ja, ein Stück weit. Aber der Kampf war schon irgendwie anders. Also ja, durch dieses explizite, da ist eine Tür und die hat so einen Spalt und dann geht die so. Das,
ja, ja, nee.
Ja, und am Schluss stehen die dann
aber nicht da gegenüber. Aber wir wollten ja über den Neuner reden.
Genau, wir wollten über den Neuner reden. Hier kam mir das jetzt noch, hat mir das noch ein bisschen, ich will nicht sagen sauer aufgestoßen, das wäre der falsche Ansatz. Es hat mich nur ein bisschen kalt gelassen vielleicht. Ich weiß noch, dass ich damals beim Siebener im Kino saß und irgendwann, als der Film zu Ende war, habe ich mal auf das Heartrate Monitoring meiner Apple Watch geguckt und habe gesehen, dass ich nur beim im Kino sitzen teilweise über 110 Puls oder so hatte.
Geil.
Weil der spannend war und weil ich da irgendwie mitgenommen war und aufgeregt war und so. Und ich glaube, diesmal hatte ich da ganz normale Ruhepulswerte einfach, weil das, ich fand das zwar schön, das war Star Wars und ich saß da und ja, und da kommt diese Melodien und alles ist so toll und ich finde die Figuren alle irgendwie sympathisch und wir wissen, wie es mit denen weitergeht und was ist mit Kylo und so. Aber der Bösewicht, ohne jetzt zu sagen, wer es ist, aber ich meine, Snoke haben sie nach dem 8. Teil entsorgt, den haben sie so aufgebaut, im 7. noch so mysteriös, im 8. dann zum ersten Mal so richtig und dann aber auch gleich weg mit dem und
hoch.
Und dann hast du jetzt für den 9er und du hast keinen Bösewicht mehr. Also du hast jetzt Kylo Ren, aber für den hatten sie ja offensichtlich in der Geschichte, sagen wir mal, ohne es jetzt zu verraten, der hat einen anderen Charakterbogen, der mit ihm erzählt werden soll. Und insofern brauchst du noch einen richtig großen Bösewicht und den haben sie dann wieder ausgepackt. Und das kommt aber jetzt so out of left field irgendwie, so wo man sich, das war nicht angedeutet, das, da merkst du halt, dass da keine konsequente Vorplanung für diese drei Teile vorher vorlag. Also diese Story, die man uns immer erzählen wollte, von wegen hier, George Lucas hat das alles sich schon ausgedacht gehabt vor 40 Jahren und damals gab es nur nicht die Tricktechnik, um es zu, das ist doch alles Bullshit.
Ja.
Also Rian Johnson hat einfach gemacht, was er wollte und hat im Grunde vieles von dem ignoriert, was J.J. Abrams vorher gemacht hat und hat jetzt halt es irgendwie weitergebaut in irgendeiner Art und Weise, wo halt auch ganz viele Leute sich aufgeregt haben. Und ich finde noch nicht mal, dass das das Problem war. Er hat halt vielleicht wenig weiter gedacht, wie das dahinter weitergehen könnte.
Genau, und
was
es ist halt nicht mehr schlüssig. Also es ist halt nicht mehr so eine gemeinsame Geschichte, sondern es ist halt jetzt, jemand hat den 7er erzählt, jemand anders hat den 8er erzählt und dann hat jemand den 9er erzählt, der sich wieder an den 7er erinnert hat und halt irgendwie versucht hat, so ein paar Sachen auszubürsten, Merzen und
ja.
Ist kein schlechter Film. Ist überhaupt kein, er hat halt leider irgendwie so ein bisschen das Problem. Ich finde auch den 8er keinen schlechten Film und aber gut, ich finde eh nichts von Star Wars irgendwie schlecht. Ich bin einfach zu sehr, also ich finde es einfach zu schön, diesen Charakteren dabei zuzusehen, wie sie durchs Weltall fliegen und Abenteuer erleben oder auch keine Abenteuer erleben und Quatsch machen oder so. Aber es ist nicht so ganz der Flow. Das ist auch nicht, also was du eben gesagt hast, es ist nicht so spannend. Es ist nicht so aufgeladen.
Ja, aber es
der macht, Siebener es macht, oder, ja. Oder wie Rogue One. Muss ich ja jetzt nochmal sagen, das ist ja immer noch einer meiner Lieblings.
Ja, und der ist
da tauchen die Jedi fast nicht auf. Also.
Ja, weil der auch so ein bisschen gritty und dreckig ist, aber das haben wir damals, glaube ich, ausreichend besprochen.
Das eine oder andere Mal vielleicht darüber geredet.
Also ich bin da völlig bei dir. Es geht mir auch absolut so, dass ich mich freue, wenn ich da drin sitze und dass ich das gerne gucke und dass ich den auch nochmal gucken werde. Und ich habe auch die Blu-ray schon bei Amazon bestellt, obwohl es noch nicht mal einen offiziellen Liefertermin gibt. Alles keine Frage, aber trotzdem, man hätte sich irgendwie mehr gewünscht. Man hätte vor allen Dingen jetzt in Anbetracht, diese Vergleich hat ja jetzt auch, glaube ich, jeder Kritiker gemacht, machen wir jetzt auch nochmal mit Marvel, wie man solche großen Geschichten über zig Filme hinweg erzählt. Und da sind sicherlich Aussetzer bei, die irgendwie mal kacke sind oder so. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sie diese Welt, dass ihnen die aus den Händen gleitet. Sondern das bleibt die Welt an sich und wie alles zusammenhängt. Die ist schlüssig, weil man sich da vorher Gedanken drüber gemacht hat. Oder einfach, weil man halt in einen Kanon von 1 Million Comicbüchern reinblicken kann und sagen kann, dass so da geht's weiter.
Da gibt's aber wahrscheinlich jemand dahinter, der noch stärker die Finger drauf hat.
Absolut. Und die gibt's aber bei Disney ja auch. Hier, Caitlin, wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. Die gibt's da auch, aber die scheint halt irgendwie, die scheint den Plan nicht zu haben oder den nicht durchzusetzen oder
durchsetzungsstark noch irgendwas.
Ja, oder halt in den Verträgen sieht es anders aus, dass die Regisseure und Drehbuchautoren das halt machen dürfen und es dann halt auch machen. Ja? Da heißt es, du schreibst den jetzt und was du da schreibst, das ist dann cool. Vielleicht wird das irgendwie, wie gesagt, das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Dann macht ein Rian Johnson halt einfach den Film, den er machen will. Und wenn das sein Auftrag war, wenn es da keine Vorgaben gibt, dann kannst du ihm das ja auch nicht vorwerfen. Dann geht er hin und macht den Film, den er machen will. Ja. Und der ist kommerziell erfolgreich, abgeliefert, die Leute sind reingegangen, alles wunderbar. Und dann kommt ein J.J. Abrams und denkt sich, das ist doch alles Bullshit, da kann ich nicht dran anschließen. Dann schließe ich ja meinen 7er an und ignoriere, was ich ignorieren kann. Und erzähle notdürftig die Sachen weiter, die sich nicht von der Hand diskutieren lassen.
Ja, ist schade.
Und das ist dann so.
Aber trotzdem möchte ich und du wahrscheinlich auch nicht jetzt irgendwie von einem kompletten Misserfolg oder einer großen Enttäuschung sprechen, oder?
Nee, das nicht.
Also.
Aber weißt du, Luke Skywalker wirft im Achter das Lichtschwert, gibt's ihm und er feuert's in die Ecke oder feuert's hinter sich weg einfach.
Das war schon im 7er.
War das im 7er?
Ja, ist das Ende.
Aber im 7er am Ende stehen sie sich da nicht nur gegenüber und es ist dann die Eröffnungsszene vom 8er? Ist da nicht genau der Cliffhanger?
Ja, oder so. Ja. Ich habe direkt hintereinander geguckt, deswegen, ja.
Ja, dann ist der Break so ein bisschen unscharf.
Ja.
Ja, und jetzt will sie irgendwie dieses Lichtschwert irgendwie und er erklärt ihr, das ist total wichtig und hier unbedingt und so musst du haben. Und denkst du so, what? Ehrlich?
Ja, ich fand jetzt diesmal. Das ist mir, hatte ich mich, glaube ich, bald für den Achter besprochen, habe ich mich total beschwert, dass ich Mark Hamill so lustlos fand, so unmotiviert, so schlecht gespielt, so, boah. Ich habe ihn jetzt nochmal auf Englisch geguckt, ich hatte ihn damals im Kino auf Deutsch geguckt. Auf Englisch fand ich den Achter schon deutlich besser und ich fand insbesondere Mark Hamill, der ja nicht so viele Auftritte hat, aber fand ich jetzt stark wieder. Also der hat halt Bock. Irgendwie hatte ich jedenfalls den Eindruck so. Ja, der möchte da mitmachen. Der möchte dabei sein. Der möchte da auftauchen und so.
Ja gut, die Szenen mit Carrie Fisher sind dann halt so, da haben sie das Beste draus gemacht. Ich glaube, das sind wohl fast alles unbenutzte Szenen aus dem 7er.
Ah, okay.
Nicht aus dem 7er, aus dem 8er.
Ja.
Die dann dazu, das führt halt dazu, den genauen Anteilen, ob da noch CGI dabei ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht so genau recherchiert, aber das führt halt dazu, dass man merkt es so ein bisschen, dass sie halt an so manchen Stellen so ein bisschen unmotiviert in der Gegend rumsteht und relativ belanglose Dinge sagt, die dann halt durch das, was die andere Person sagt, irgendwie mit Bedeutung aufgeladen werden müssen. Mhm. Weil sie halt vielleicht in irgendeiner Szene wo sowas Belangloses mal gesagt hat, was man dann da verwenden konnte. So ungefähr kam mir das vor. Also, und Teile davon hatte ich so gelesen.
Ja, aber das da fand ich noch fand ganz ich die Stelle, wo die junge Carrie Fisher aufgetaucht, die fand ich schlecht gemacht.
Oh, die war sehr schlecht gemacht. Also da stimmte so einiges
das nicht. War,
wenn man so Grand Moff Tarkin gesehen hat, im Achter, das war ja
das war
sehr
super.
Gut gemacht. Einfach.
Das war ganz toll.
Ja, und jetzt die junge Leia, also man hat erkannt, dass sie es sein soll und der junge Skywalker hat auch gut funktioniert.
Ja, total.
Aber die junge Leia sah komplett falsch aus.
Ja, das war nix.
Ja. Naja, okay.
Das gut, wie fandst du die Geschichte sonst?
Ende hat mich gelangweilt.
Ich finde, es zog sich so. Die haben am Anfang so, puff, noch was, noch eine Geschichte aufgemacht. Dann sind wir auf dem Planeten, dann sind wir da, dann sind wir hier, dann verliert hier der goldene C3PO das Gedächtnis, dann dahin. Und dann gucke ich mir am Schluss 25 Minuten lang an, wie irgendwie ein Sternzerstörer auf so einen Planeten runterfällt. Ach ja. Dann erzählt lieber, weiß ich nicht, vorne die Sachen ein bisschen länger und schneidet hinten was weg oder lasst vorne was raus. Also irgendwie.
Der ganze Kampf in diesem ja, was, Tempel.
Der sah geil aus. Oh, ich fand das so gut. Diese riesigen Statuen, wo die unten langlaufen. Sehr cool.
Ja, das Set-Design toll, aber einfach so. Ich weiß nicht, bisher hatte ich immer das Gefühl, dass die Sachen bei Star Wars, sei es jetzt so ein Thronraum oder sowas, oder der Raum, wo Vader seine Maske aufkriegt oder so, ja, oder das waren alles Dinge, die ich irgendwie nachvollziehen konnte bisher immer. Da ist dann halt irgendwie so ein, ja, oder dieses Parlament aus der frühen Trilogie, aus der 1 bis 3.
Ja.
Das sind immer so Bauten, wo ich nachvollziehen kann, wozu die da sind, was die machen und so weiter. Und jetzt dieses seit Snoke und selbst bei Snoke noch dieser Kampf, der sah auch toll aus und so.
Ja.
Aber jetzt dieses Ding da, dann sind da diese ganzen schwarz maskierten Figuren, die irgendwie immer was rufen, die man nicht richtig sieht und wo man überhaupt nicht weiß, wer ist das, was soll das, sind die echt, sind es nur Erscheinungen oder sind es wirklich Menschen in irgendeinem Sinne oder sind es auch alles irgendwelche komischen Projektionsfiguren, die er sich da herbeigeträumt hat. Das ist alles so okkultisch irgendwie und das fand ich so ein bisschen drüber und deshalb war es mir alles so ein bisschen egal. Es ist dann zwar eine mordsmäßige Show, was da abgezogen wird und ja, und da wird dann halt auch so eine Allmacht ist da konzentriert, die dann die Fallhöhe von allem anderen kaputt macht. Also wenn er dann in der Lage ist, mit seinem komischen Force-Blau-Strahl-Kram einfach alles kaputt zu machen, gleichzeitig, hunderte von Schiffe, so dann, ja, okay.
Ja.
Das ist so, diese Aufstapelung von Macht, ja, er ist alle Bösen und sie ist alle Guten und so, das ist, ich habe irgendwo anders, hat irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wem ich den Credit zuschreiben muss, hat gesagt, das ist das Superman-Problem und ein Stück weit stimmt es. So, Superman ist auch allmächtig und deshalb sind diese Filme auch immer so, so, ist halt Superman, warum braucht er jetzt noch irgendwen, der ihm hilft oder dagegen, ist doch wurscht, egal, der gewinnt eh immer. Ja. Und hier ist es, ja, so dieses, bisher konnte ein Yoda, hat einen X-Wing aus dem Matsch gehoben und hat danach einen Schwächeanfall erlitten. So ungefähr, sag ich mal. Das hat ihn sehr angestrengt, so einen X-Wing aus dem Dreck zu heben, ja.
Ja.
Und jetzt kann ein Luke Skywalker Force Ghost, einen X-Wing, der irgendwie auf dem Meeresgrund gelegen hat für Jahrzehnte, mal eben so als Force Ghost, ja, der nicht mal mehr am Leben ist, kann jetzt so zack und hebt ihn da raus und dann schwebt das Ding da. Und ich so, das ist so alles, so, die können die jetzt alles so nebenher. Und diese Fallhöhe, dass diese Macht zwar krass ist, was man damit machen kann, aber es hier auch nicht unbegrenzt ist. Und dass die einen vielleicht ermüdet oder sonst wie oder ist jetzt alles wurscht. Ja, immer drauf und noch und kann alles und jedes und so.
Noch eins größer, noch eins stärker.
Genau, immer noch mal dreimal mehr wie du.
Ja.
Und das war so, wo ich dann innerhalb des Films irgendwann, es war mir dann so ein bisschen egal. Ich saß da so drin und dachte mir, das sieht alles toll aus und die Musik, das ist der Wahnsinn und so. Und ich weiß, die Guten werden am Ende gewinnen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie. Aber spannend ist das gerade nicht so richtig.
Ja. Ja, es ist halt nicht mehr glaubwürdig. Also es ist halt keine ernsthafte Bedrohung.
Ja, genau.
Also es ist halt einfach, ja, okay, dann kann er halt alles. So, ja, aber dann kriegst du ihn halt auch nicht kalt gemacht mit irgendwie fairen Mitteln sozusagen. Also Drehbuch faire Mittel, sondern da musst du halt auch da wieder tricksen.
Ja.
Ja. Es gab zwischendrin so ein paar Szenen, wo ich überrascht war über die christlichen biblischen Anleihen.
Also, oh, okay, jetzt bin ich gespannt.
Zum einen, wie er da vor dem aufgebahrten Leichnam gekniet hat. Also diese ganze Situation, das ist halt so total.
Leichnam, meinst du jetzt Leia oder was?
Ja. Achso, das wollte ich jetzt nicht sagen. Egal.
Ja, dass Leia stirbt, ist nun irgendwie.
Ja. Ich krieg's jetzt. Oh. Es war jedenfalls noch eine Situation, wo ich dachte so, die Geschichte kennst du aber auch aus der Bibel. Das ist jetzt nicht irgendwie, habt ihr euch nicht neu ausgedacht. Und also da waren so zwei oder drei und eben diese Situation, dieses Davorknien, dieses Händefalten, dieses Beten, dieses innig mit ihr reden, das ist so dieses, so ein typisches, ja, nicht Mönchs, ja doch, vielleicht so mönchsähnliches, weißt du, diese innige Sprache mit Gott. Fand ich irgendwie ja, okay, an der Stelle ja, überraschend.
Also, ist mir so tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, aber ja, vielleicht bin ich da einfach.
Vielleicht sagen die diese Bilder auch einfach nichts. Also ist ja.
Ja, wahrscheinlich. Als Atheist bin ich ja da so ein bisschen raus.
Genau. Ja, es ist ja nicht so, dass du damit sofort was assoziierst. Und mir ist das halt so, wie gesagt, ich krieg's das leider nicht mehr zusammen. Und dann, das habe ich mich auch echt geärgert, als dieser Sturmtruppler-Typi, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, Finn, dann durch diese geilen Wellen surfen muss, um der stärksten Jedi zu helfen.
Bitte? Ja, genau.
Was ist denn das?
So. Ja, die ja vor allen Dingen an der Stelle.
Er lenkt sie halt ab. So, schwerer Kampf, sie. Ja, hier gegen den Mächtigste, alles so weiter, kämpfen miteinander. Und der rennt da rum und schreit, brüllt. Und dann muss er sich erstmal um den kümmern. Das ist ja eine tolle Idee.
Mhm. Ja, und überhaupt schon das ganze Setting. Ich meine, man hat es ja jetzt, das ist ja kein Spoiler, sieht man ja im Trailer. Ruinen vom Todesstern. Ja. WTF. WT fucking F. Weil. Hast du mal nochmal die Explosionen des Todessterns in den alten Filmen dir angeguckt, wie der explodiert? Der zieht sich so, der sieht aus wie so eine Supernova in dem Special Effects Shot. Der zieht sich so zusammen und dann gibt es so einen Knall und dann kommt nur noch so ein Energiering und so blaues Plasma-Zeugs. Da ist keine Ruine. Das Ding ist weg. Der ist atomisiert. Und jetzt liegt er da so rum und ist noch zu 80% da. Und du kannst auf der Kommandobrücke rumlaufen und so. Was für ein Anschlussfehler erster Güte.
Ich kann jetzt nicht sagen, wie der. Das ist ja der zweite Todesstern.
Ja, ja.
Ich kann nicht sagen, wie der kaputt gegangen ist. Beim ersten weiß ich es auch, aber der zweite, ja, keine Ahnung.
Kabum. Naja, jedenfalls. Ich weiß, was du meinst mit dem so, manchmal stehen sie sich auch gegenseitig so im Weg rum und
ja,
wie du sagst, lenken ab und
ja, auch dass dieser starken weiblichen Charakter dann doch von einem Mann erklärt werden muss, wie es funktioniert. Schade. Es hätte so cool sein können.
Ja, oder die andere weibliche Charakter, also die andere weibliche Figur, die eingeführt wird, hier der Schwarm von Herrn Poe, diese Figur, die wird uns irgendwie erklärt auf dem Planeten, so, ja, hier, mit der hat er mal was gehabt oder vielleicht nicht oder so, aber die sind sich halt so bitter gekommen und kurz danach, Peng, ja, sage ich jetzt mal nur so, wollen nicht alles verraten. Und dann gibt das für diese Geschichte nochmal so eine Auflösung und es ist aber alles immer nur so 10 Sekünder. Also, ja, genau. Dieses.
Warum erzählt ihr uns das nicht in 4 Minuten und lasst den einen von diesen 34 Sternzerstörern, die am Schluss auf dem Planeten fallen, lasst den einfach weg.
Ja, genau. Und vorher mal so ein bisschen mehr Character-Modeling, an, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und nicht so durchhetzt.
Ja, okay. Jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Also ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ja. Ich möchte nämlich eigentlich sagen, dass ich den Film mochte und ich werde ihn wieder schauen. Und ach, es waren so viele, auch schöne, es waren viele kleine Gags drin. Es war,
Er war nicht annähernd so lustig wie der Achter, oder? Der Achter war viel alberner.
Ja.
Neuner, Entschuldigung, der Neuner. Nein, Achter.
Den Neuner
Achter.
Haben wir gerade geguckt.
Achter, ja, ja, ja. Verdammt. Diese Zahlen, das macht mich
rasend. Diese Zahl. Ist auch schwer bis neun.
Ich habe dich unterbrochen, sorry. Du wolltest über viele kleine Gags und schöne Dinge reden.
Ja, kleine Gags, schöne Dinge. Tolle Planeten, tolle Locations.
Du meinst das Burning Man?
Burning Man?
Das ist dieses Festival, dieser Festivalplanet in der Wüste, das sah doch aus wie Burning Man aus Amerika, oder?
Oh ja. Das ist mir jetzt also erst...
Ich kam da über den Hügel und ich dachte so, oh, Space Burning Man, toll. wo ist der brennende Holzhaufen?
Stimmt. Ja, auch diese Landschaft, die Location da, weiß ich nicht, wie Ray mit den beiden Sturmtrupplern redet, das sind nicht die Druiden, die er sucht. Also, sagt sie natürlich nicht, aber diese Anlehnung da, ach, da geht mir Herz auf, da freue ich mich.
Ja, das möchte ich gucken. Bad feeling about this.
Apropos Sprache, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Ich bin mit meiner Frau im Kino gewesen, deshalb habe ich ihn auf Deutsch gesehen.
Habt ihr es gehört? So, habt ihr es gehört, Hörer? Ja, gut, weiter.
Sobald die Blu-ray hier ist, werde ich ihn aber sofort instant auf Englisch gucken. Mhm. Das war halt eine, ja, so habe ich das mit den letzten auch gemacht, immer im Kino Deutsch und danach sofort dann auf Englisch. Bei einem bin ich sogar, glaube ich, nochmal ein zweites Mal ins Kino und habe ihn nochmal auf Englisch geguckt.
Ich habe ihn auch auf Deutsch geschaut, weil ich hier lokal im Kino war und die englischen Kinozeiten irgendwie nicht mit meinem Leben mehr übereinstimmen. So 23.15 Uhr. Ach nee.
Ja, genau in der Vorstellung waren wir, aber in Deutsch.
Ja. Und ich muss sagen, die Synchro war echt gut. Liegt natürlich auch daran, dass ich die groß oder viele von den Stimmen schon, also ich weiß nicht, wie oft ich Teil 4 bis 6 geschaut habe. Und daher kennst du natürlich viele von den Stimmen, die Art, wie die Stimmen gemacht sind, die Art, wie die Geräusche gemacht sind. Es ist mir überhaupt nicht negativ aufgestoßen, einen englischen Film, den ich verstehen könnte, auf Deutsch zu schauen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, wenn wir irgendwie was geschaut haben und nicht umgeschaltet hatten. Dass man sich wundert, so, Deutsch, ich möchte gar keine Synchro gucken. Haben wir ja hier auch zuhauf diskutiert. Und hier fand ich es richtig gut gemacht.
Ja, das ist also, da bin ich völlig bei dir, geht mir absolut genauso. Star Wars ist eine der wenigen Sachen, die ich auch problemlos zwischen den Sprachen hin und her schalten kann und beides okay finde. Wahrscheinlich auch, weil das halt absolute solche Mega-Budget-Filme sind, wo dann auch in sowas wie einer Synchro, also ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, noch genug Budget da ist und da drauf geachtet wird, dass das wirklich richtig gut wird.
Mhm.
Wie gesagt, nur eine Mutmaßung. Ich habe keine Ahnung, wie die Budgets da in Wirklichkeit sind, aber ich habe auch das Gefühl, die ist einfach richtig gut gemacht und viele andere Synchros, die man heutzutage so hingestellt bekommt, sind halt einfach schlecht. Vielleicht sind die Synchronsprecher gut, aber die Synchronskripte sind Mist oder es ist schlecht übersetzt oder dann ist die Regie, Synchronregie scheiße oder irgendwas ist da immer, wo man sich stören kann. Und hier ist es nicht so. Das stimmt, also bin ich völlig bei dir.
Ja, ja, und ich bin halt auch davon überzeugt, dass wir die Stimmen halt genug kennen.
Ja, aber Ray und Finn und so, die neuen Figuren.
Stimmt, die kann man gar nicht.
Also, wen betrifft das denn jetzt groß? Also Luke. Mark Hamill vielleicht. Ja.
Und der kommt ja Forrest and Hart. Harrison Ford.
Ja, ja, aber auch beides Randfiguren im Grunde.
Ja.
Und,
keine Ahnung. Ja, gut, Leia noch.
Ja, da ist natürlich bei Harrison Ford natürlich klar, dass du den Synchronsprecher, der Harrison Ford, ich weiß jetzt nicht, ob der mehrere hat oder ob es wirklich immer derselbe ist, aber natürlich kennst du die Stimme dann auch aus ganz vielen anderen Filmen, die du in deiner Jugend geguckt hast, da Indiana Jones etc., die wir dann alle in Deutsch gesehen haben damals. Das stimmt natürlich ein Stück weit, aber auch so Kylo Ren mit Maske, ohne Maske, mit diesem Voice-Verzerrer und so, das ist einfach, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen, dass das genauso wuchtig und intensiv und krass geil klingt, wie es im Englischen klingt, im Deutschen auch. Und da ist halt das nötige Budget da und wird das halt auch so gemacht.
Ja. Gut, haben wir noch irgendwas Spoilermäßiges? Auch das war jetzt eigentlich schon gar nicht mehr spoilermäßig. Hast du noch was Spoilerbehaftes?
Du hast Harrison Ford gesagt, also das war schon Spoiler. Gut, nee, dann machen wir den Spoiler-Teil zu. Machen wir eine Kapitelmarke.
Mhm.
Herzlich willkommen zurück. Wir hören jetzt auf zu spoilern. Bewertung. Spoilerfrei. Herr Giesbert. Du hast jetzt in dem Spoiler-Teil schon mehrfach gesagt, dass du ihn mochtest, auch wenn wir sehr viel kritisiert haben.
Ja.
Wir haben uns über viele Kleinigkeiten aufgeregt, die wir jetzt nicht mehr ausführen dürfen, aber wir haben doch, glaube ich, beide zum Ausdruck gebracht, dass wir uns in der Welt wohlfühlten und dass wir bei aller Kritik ihn gerne geguckt haben.
Ja. Also es ist nicht mein Lieblingsfilm der Serie, aber es war wundervoll, wieder dorthin zurückzukehren, und es war garantiert nicht das letzte Mal, dass ich den geschaut habe. Ja, es war mal wieder Star Wars, es waren viele aufregende Geschichten. Er war anfangs ein bisschen schnell erzählt, am Schluss ein bisschen langsam erzählt, aber rundherum guter Film, ich gebe 9 Punkte.
Okay, ich gebe 8 Punkte und ich, ansonsten würde ich mich deiner Bewertung so anschließen, nur ich kann da die 9 nicht zücken. Dazu habe ich vorhin zu viel rumgemeckert. ja, genau. Würdest du dir jetzt schon zutrauen, 7, 8 und 9 oder meinetwegen alle 9 in irgendeine Reihenfolge zu bringen, wie toll du sie findest? Oder vielleicht erstmal nur die letzten 3 oder so? Also bei mir.
Ja?
Bei mir wäre das vielleicht so: 7 war irgendwie mit dem Ganzen, auch wenn es more of the same und selbe Geschichte war, da war ich am begeistertsten, dass Star Wars endlich mit einer neuen Trilogie losgeht. Den fand ich am besten irgendwie. Und ich will jetzt auch gar nicht, ist mir jetzt auch egal, was ich damals für Punkte gegeben habe. Das kann man ja rückblicken, muss man sowas ja nochmal neu ordnen. Und dann den Achter, den fand ich spannender irgendwie als den jetzt. Weshalb ich den, der hatte andere Probleme, aber den fand ich spannender, den würde ich dahinter einsortieren. Und den jetzt hier, alles mit geringen Abständen, das sind so, die sind alle toll irgendwie, aber da sind halt so Stufen drin. Und den jetzt hier so ein bisschen, ja, hat mich so ein bisschen kalt gelassen an vielen Stellen. Auch wenn er optisch nochmal krasser ist und nochmal mehr Bombast auf die Leinwand zaubert, würde ich den als den schlechtesten der 3 einsortieren. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, 7, 8, 9 in der Reihenfolge.
Ach, bei dir auch so. Okay, ja. Das macht's einfach.
Und irgendwo knapp drüber schwebt Rogue One.
Ja, genau. Und so, also Solo fällt ab, der ist der schlechteste von den 5 dann, oder?
An den kann ich mich schon gar nicht erinnern, den muss ich jetzt demnächst nochmal schauen. Da habe ich ja noch die Blu-ray von dir ausgeliehen, werde ich mir nochmal zu Gemüte führen.
Mach das. Gut, war's damit.
Ja,
Star Wars
besprochen.
Tröd.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist die Droge der Wahl. Willkommen zurück an die bis zur Droge der Wahl gesprungen sind.
Oh ja, richtig. Das haben wir ja auch möglich gemacht.
Ja, jetzt sagen wir gar nichts mehr darüber. Was trinkst du?
Ich werde mir einen Boulevardier machen.
Oh.
Habe ich einfach lange nicht mehr gehabt. Achso, haben wir unseren Hörern und Hörerinnen eigentlich schon frohes Neues gewünscht? Weiß ich gar nicht.
Das ist ja schon Wochen her. Ein frohes neues Jahr. Das ist
unsere erste Sendung im neuen Jahr.
Ja, dann stoßen wir jetzt gleich aufs frohe neue Jahr an.
Ich krieg schon wieder den Rye Whisky nicht auf. Ich habe ja extra noch vor Weihnachten, gab es mal wieder so Angebote, habe ich hier diesen Knob Creek Rye geshoppt, weil er runtergesetzt war. Und du hast ja gesagt, du trinkst öfter mal Boulevardiers mit Rye statt Bourbon.
Ja.
Ich mache das eigentlich nie. Ich habe mir da jetzt, ja, du warst ja zu Silvester bei mir,
Da habe ich die Flasche, glaube ich, auch aufgemacht.
Da hast du die Flasche aufgemacht, genau.
Und oder beim Treffen zwei Tage vorher? Oder zwei Tage vorher, als wir auch bei euch waren.
Weiß ich nicht mehr. Irgendwann hast du diese Flasche jedenfalls aufgemacht und hast mich da so ein bisschen mit angesteckt. Und da habe ich, glaube ich, nur mit hellem Wermut probiert. Jetzt mache ich das mal so richtig klassisch. Rony-Style mit dunklem Wermut. Süßem. Und werde das mal ausprobieren. Also 3CL von dies, 3CL von das und 3CL Campari. Und dann schauen wir mal.
Ja.
Was gibt's bei dir?
Ich habe B&B am Start.
Aber hast du nicht gerade...
Bourbon und Bier.
Ah, genau, Bier. Ich wollte gerade sagen, da war doch... Ich dachte jetzt an Benediktin oder sowas.
Ja. Ich hatte auch kurz schon ein alkoholfreies. Da hat mir dann gedacht, wenn du Bourbon dazu trinkst, dann brauchst du auch kein alkoholfreies Bier zu trinken.
Ja, stattgegeben.
Ja, kann natürlich sein, dass ich mich jetzt hier fröhlich zulöte und gleich anfange, Ukulele zu spielen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns.
Das stimmt, aber sagst du noch, was du für ein Bier und was für ein Bourbon hast?
Ich trinke gute Bier und Bullet Bourbon.
Oh, sehr schön. Das ist richtig schön raw auf beiden Seiten.
Ja, ach, das trinke ich gut. Gerne. Ein schönes, entspanntes. Ist leider ein bisschen warm, weil wir leider eine Dreiviertelstunde schon gequatscht haben.
Und eine mausmäßige Vorbesprechung davor.
Ja, ich habe es ja erst relativ spät geholt, aber trotzdem. Ja. Ich brauche endlich froh, einen Kühlschrank hier an meinem Aufnahmestudio. Auf meiner Wohnzimmer.
Ich habe ja so einen kleinen Thermoeimer. Und wirklich einen kleinen, wo wirklich genau ein Glas reinpasst. Und da tue ich dann immer das Glas und die Eiswürfel in den Thermoeimer und das hält wirklich gut.
Ja, ist gut.
Gut, also.
So.
Next. Ich habe Amazon Prime geguckt.
Schlechter Scherz, wo wir gerade bei Star Wars sind, apropos Solo. Du hast Solo-Album geschaut.
Bam. Ja. Du und ich, wir waren ja mal große Fans von Benjamin von Stuckrad-Barre.
Ja.
Oder sind es vielleicht immer noch?
Ich habe ihn lange nicht wahrgenommen irgendwie. Also ich war neulich vor Weihnachten im Hugendubel, wie ich das so gerne mache, und bin dort umhergegangen, habe mir alles mögliche angeguckt, was so in der Auslage, und da ist mir irgendwie gefühlt 5 oder 8 Stuckrad-Barre-Bücher über die Füße gefallen, die ich alle noch nicht kenne. Irgendwie hat er für mich, nehme ich ihn nicht mehr wahr.
Ja, ich folge ihm auf Instagram, deshalb nehme ich ihn regelmäßig wahr, aber auch nicht mehr als in seiner schreibenden Funktion, weil ich tatsächlich auch das Lesen von Panikherz zum Beispiel immer noch vor mir herschiebe. Aber ich bin jetzt irgendwie, das war so ein Abend, da lagen wir auf dem Sofa rum und haben überlegt, was könnten wir jetzt mal gucken, und es war wieder so dieses, dieses Nicht-Entscheiden-Können-Syndrom, dessen Namen ich neulich rausgesucht hatte, Option Paralysis, wenn man da so vorsitzt vor der großen Auswahl und dann am Ende sich ohnmächtig fühlt, irgendwas davon auszuwählen.
Ja.
Und irgendwie war dann so plötzlich Solo-Album, und dann hatten wir irgendwie beide so diesen Gedanken, das fängt doch an mit dieser Szene, wo die Feuerwehr seine Tür einschlägt, weil er nicht aufmacht. Und dann lass uns nur den Anfang gucken. Und dann haben wir es eingeschaltet und dann haben wir den kompletten Film gesehen, weil wir dann eben irgendwie, dann lief halt was, dann war die Entscheidung gefallen, und deshalb war das gar keine so richtig bewusste Entscheidung, jetzt Solo-Album zu gucken. Eine Verfilmung.
Solo-Album. Hilf mir mal gerade, was?
Ja, in eine Geschichte über einen Musikjournalisten, der in dem Film von Matthias Schweighöfer gespielt wird.
War das die Zeit, wo er mit Anke Engelke zusammen war, oder?
Also in dem Buch nicht, aber du meinst jetzt den Herr Stuckrad-Barre?
Ja, hat der nicht auch ein Buch darüber geschrieben?
Oh, das bin ich überfragt.
Oder war das dann, das war, glaube ich, ein Live-Album, wo die immer so am Rande aufgetaucht ist und das nicht so geil fand.
Naja, egal. Das weiß ich nicht mehr. Egal, jedenfalls, also hier ist es so, die Geschichte handelt von einem Musikjournalisten, der eine Sache, die er immer machen soll über das ganze Buch hinweg, ist irgendwie so dieses Interview mit Oasis, und dann eben sich von seiner Freundin trennt, oder sie sich von ihm, und er will sie dann wiederhaben, und ganz tief in diesem Sumpf von Liebeskummer und Drogen und ich weiß nicht, was alles drin steckt. Und ja, so in so einer typischen assoziativen Art und Weise, wie sich so Geschichten bei Stuttgart-Barre weiterentwickeln und tausend Nebenkriegsschauplätze und Partys, Drogen, Freunde, irgendwas, Absturz, keine Ahnung, Rausschmiss, das volle Programm, sich dann da so durchwabert. Ja, wie gesagt, Matthias Schweighöfer spielt die Hauptfigur, die Nora Tschirner spielt seine Angebetete und dann laufen da noch so zig andere Gesichter durch den Film, die man alle irgendwie kennt. Lustigsten irgendwie Leander Hausmann, der ja eigentlich eher so Regisseur ist, spielt dann irgendwie seinen Chef. Ist eine relativ kleine Rolle, aber ist da eben auch drin. Und ja, irgendwie war das lustig, weil das war halt auch so Throwback 10, 15, wie alt ist der Film? Ich habe keine Ahnung, in die zurück, viele Jahre zurück, sag ich mal. Und ja, wir hatten beide öfter so Momente, wo so, oh, war die mal jung, oh, war der mal jung und so, und oh, wie der aussah und irgendwie auch diese Geschichte, es war die Klamotten, die da tragen und so. Also irgendwie war das nett, mal wieder in den alten Zeiten zu denkst, die Bildqualität auf Amazon Prime ist auch so, dass du denkst, oh, so sah das früher aus, ist ja furchtbar.
Schade eigentlich.
Ja.
Okay, das war doch so auch die Zeit, wo wir relativ viel in Frankfurt unterwegs waren und Starbucks waren wir da in öfter und das Studium mäßig ernst genommen haben.
Was?
Ja.
Ja, ja, stimmt schon. Das war die Zeit, wo wir auch wirklich große Stuttgart-Barre-Fans waren und auf Lesungen von ihm waren und so.
Ja. Die waren wirklich unterhaltsam.
Ja, total.
Ja. Na gut, also Solo. Wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen.
Solo-Album.
Album. Vielleicht gucke ich mir
den noch mal. Album war dieses schwarze Buch, oder?
Ja. Die stehen auch hier im Schrank. Ich muss ja sagen, dieses
Ich kann denselben Satz sagen und habe mich gerade zu meinem Bücherregal gedreht, aber ich habe sie auf den ersten Blick nicht erspähen können.
Ich bin ja nach wie vor vielleicht auch nur in der Erinnerung immer noch begeistert von deutsches Theater. Das war irgendwie.
Ja, deutsches Theater hat meine Frau neulich verschenkt. Ist nach wie vor ein großartiges Buch.
Wirklich sehr lustig. Ja, sehr gut.
Du bist dran.
Jetzt machen wir eine kurze Pause, ich muss aufs Klo. Und wir sind wieder zurück. Du hast recht, ich bin jetzt dran, denn ich habe mal wieder Salt geschaut. Den habe ich zum ersten
Mal. Ach je.
Den habe ich zum ersten Mal geschaut in Hamburg, als ich im Le Lion gearbeitet habe, 2010 im September. Also der ist da irgendwie rausgekommen. Und da bin ich allein ins Kino gegangen. Und ich weiß noch, dass sowohl die Person, die mir die Karte verkauft hat, als auch irgendwie die Person hinter oder neben mir an der Kasse, die das mitgekriegt haben, dass ich eine Karte für mich alleine gekauft habe, mich traurig angeguckt haben. Und ich dachte mir so, boah, ist das geil. Du bist in Hamburg, du kannst entspannt ins Kino gehen. Morgen gehst du wieder ins Le Lion arbeiten. Ich fand es total super, alleine ins Kino gehen zu können, entspannt.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so ein Stigma hat, aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal.
Ja, es gab mal die Frage, so alleine ins Kino und alleine ins Restaurant. Und ich meine, ein Hörer hat gesagt, so allein ins Kino gehen ist so der letzte Moment, bevor ich mich umbringe. Irgendwie so, okay. Oh Gott, das geht gar nicht. Und ja, also oft würde ich es auch nicht machen. Ich war auch damals kurz nach oder vor dieser Frage mal allein in der Sneak. Da habe ich dann halt andere Leute getroffen, weil man in der Sneak immer Leute traf, damals jedenfalls, als wir regelmäßig da waren. Ja, Salt ist ein klassischer oder ein Action-Agentenfilm über eine, ja, jetzt wird es schon schwierig, von Angelina Jolie gespielten Agentin, die relativ am Anfang vom Film enttarnt wird als vermeintliche russische Spionin. Und dann den Film über versucht, ihren Namen wieder reinzuwaschen und Anschläge zu verhindern und herauszufinden, wer wie, wo jetzt die Wahrheit sagt und nicht die Wahrheit sagt. Hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe gerade versucht rauszukriegen, wann ich ihn besprochen habe, aber das ist mir auf die Schnelle nicht gelungen.
Okay.
Du hast ihn in 148 besprochen, Christoph in 143. Also der kam schon ein paar Mal vor. Ja, ich erinnere mich aber echt nur noch ganz dunkel an den Film.
Ja. Kommt im Moment auf Netflix, wurde mir irgendwie vorgeschlagen durch diesen Algorithmus und ja, es ist halt genau die Art von Actionfilm, die ich gerne schauen mag. Also passiert viel, spannende Geschichte, Leute sind nicht das, was sie sein vorgeben oder wirklich sind und ja, spannend erzählt, gute Action, schaut man gern.
Ich glaube, ich habe ihn in 366 geguckt, besprochen.
Ah ja, siehst du.
So, also nochmal ungefähr das Doppelte von der Folgennummer, wo ihr ihn besprochen habt. Ja.
Oh ja,
also ich habe ihn aber auch
haben wir Action aufgenommen auf dem Balkon von der Wohnung. Wie lustig ist das denn?
Ah. Stimmt, da sitzen wir in Hamburg draußen auf deiner...
Time Machine haben wir da besprochen. Siehst du mal.
Auch kein so guter Film.
Habe ich nicht gesehen, in Hamburg.
Ich habe ihm 5 Punkte gegeben und Christoph 4.
Okay, alles klar.
Hätte ich aber auch aus der Erinnerung gehabt, Time Machine, hätte ich sofort gesagt, ja, nee, kannst du hier sparen.
Kannst du sparen. Habe ich schon mal drüber gequatscht, ist öde. Salt hingegen finde ich ganz und gar nicht öde. Geht gut voran. Schön erzählt. Gute Action, die auch heute noch funktioniert. Das ist ja jetzt bald 10 Jahre her. Ja. Mag ich.
Okay.
Kann man schauen.
Netflix-Empfehlung für alte 2010er-Filme mit Angelina Jolie. Ja. Ich habe nach meinem Solo-Album Filmabend waren wir dann so direkt in diesem Modus von, jetzt haben wir so alte deutsche Filme und ich weiß gar nicht, wie das dann passiert ist. Ich glaube, es war so eins von diesen typischen Filme, die hier guckten auch oder sowas.
Mhm.
Dass wir dann direkt weitergeklickt haben und am selben Abend noch bei Herr Lehmann gelandet sind.
Mhm.
Lustigerweise, wie gesagt, ich hatte erwähnt, bei Soloalbum spielt Lerner Hausmann den Chef von der Matthias Schweighöfer-Figur, also der Hauptfigur. Und hier haben wir dann Lerner Hausmann als Director, so wie man ihn eigentlich kennt, in der Verfilmung eines Sven Regner-Stoffs, nämlich eben Herr Lehmann, mit Christian Ulmen in der Hauptrolle und Detlef Buck und so weiter. Und auch der, den hatte ich sogar, glaube ich, noch viel öfter gesehen. Soloalbum habe ich, glaube ich, einmal vorher gesehen. Und Herr Lehmann habe ich bestimmt aber schon dreimal gesehen oder so. Und jetzt irgendwie hatte ich dann aber halt so, waren wir gerade in dieser Laune von, lass das nochmal angucken. Und dann geht er ja auch gleich so lustig los mit eben Christian Ulmen als Herr Lehmann, der irgendwie Kneipenbetreiber ist. Nicht Betreiber, ich glaube, er ist nur, wie sagt man das? Ja, Schankkellner quasi. Und in Kreuzberg und unmittelbar vor der Wende im Oktober 1989 spielt das dann und geht dann eben nach kurzer Zeit in den November und er lernt eine Frau kennen, die irgendwie Köchin in der Nachbarkneipe, sage ich mal, ist. Und so eine Gastronomengeschichte, die dann mit einer Liebesgeschichte verrührt und ein Künstler, der nicht die Anerkennung findet, die er sucht und das Ganze in der Zeit aus Westberliner Sicht auf die Wendeereignisse geblickt und wie das da alles so war. Also irgendwie eine Deutschlandgeschichte mit ein bisschen Liebe und Quatsch und Zeug reingerührt. Einfach ein sehr, sehr schöner Film, den ich immer wieder gerne angucke. Hast du ihn mal gesehen?
Ich glaube nicht. Es kam mir jetzt alles komplett unbekannt vor. Ich dachte aber, dass wir irgendwann mal in einer Podcast-Folge drüber geredet haben. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand von euch darüber erzählt hat und ich so das Gefühl hatte, okay, das eigne ich mir jetzt an, das ist mir noch nie sonst vorher passiert. Und dann kann ich über den Film so sprechen, als hätte ich ihn gesehen.
Ich kenne das. Also auch hier wieder natürlich den obligatorischen, wenn du ein Berliner Original, wie es immer so schön heißt, wenn du den brauchst, dann hast du immer Michael Gwisdek heutzutage. Früher hätte man Harald Junke genommen. Heutzutage hat man Michael Gwisdek und das war auch damals schon so. Also der Film ist von 2003 und ja, auch der, ich hatte es bei Soloalbum eben gesagt, auch Herr Lehmann auf Amazon Prime in einer scheußlichen Qualität. Ich glaube sogar, war der in 4:3? Nee, das war genau seltsam. Der ist in 16:9, aber Letterboxd. Das heißt, das Datensignal, was das Apple TV von sich gibt und im Fernseher gibt, ist 4:3, aber halt mit Streifen drin. Das heißt, wenn du das auf dem Fernseher anguckst und der Fernseher macht erstmal das, was er, der kriegt halt ein 4:3 Signal, macht da also rechts und links fette, schwarze Balken hin und in dem Signal ist halt oben und unten eine schwarze Fläche drin. Und dann guckst du auf diese Briefmarke und denkst dir, das ist jetzt irgendwie, das hat dasselbe Seitenverhältnis wie mein Fernseher, aber es ist halt unfassbar viel schwarz drumrum. Und dann gehst du so in die Untermenüs von deinem Fernseher und fängst da an, irgendwo was zu finden, wo du zoomen kannst. Und mein Fernseher hat zum Glück so einen stufenlosen Zoom, wo ich dann wirklich hingehen kann und kann sagen, zoom das mal auf und dann so klick, 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 immer weiter klicken, bis irgendwann das Bild den Rand berührt. Und dann guckst du das an und dann meinte meine Frau irgendwie, ja, das sieht jetzt noch schlimmer aus, mach das wieder weg. Und es war tatsächlich so, durch dieses Aufzoomen ist es halt dann so unscharf geworden, weil da halt so wenig Pixel drin waren und es auch vorher schon so eine Matschepampe war in der kleinen Version, aber dadurch, dass es halt so klein war, hast du es halt nicht so störend wahrgenommen. In der großen Version hast du dann wirklich gesehen, was da alles unscharf ist oder wie, nicht nur was alles unscharf ist, sondern wie unscharf einfach das ganze Bild ist. Dass wir dann wieder zurückgegangen sind und haben bis in dieser Briefmarke weitergeguckt, weil da war es halbwegs erträglich. Aber trotzdem, Herr Lehmann ist nach wie vor ein toller Film. Und jetzt fällt mir auch immer mehr auf, dass ich Neue Fahr Süd nie gesehen habe. Sozusagen die weitere Geschichte von Sven Regner, die dann auch verfilmt worden ist. Das wollte ich immer noch mal gucken. Mhm. Aber da bin ich irgendwie noch nicht zugekommen.
Okay. Also, Herr Lehmann, immer eine Sünde wert. Nee, also kann man gut schauen. Entschuldigung.
Ja, vielleicht ist das auch so eine Berlin-Nostalgie, die ich da irgendwie so ein bisschen mit mir in mir rumtrage, auch wenn ich kein West-Berliner war. Ich habe diese selbe Zeit ja aus der anderen Seite erlebt und bin dann tatsächlich in Kreuzberg gelandet, direkt beim Mauerfall. Aber die Figuren hier in diesem Film sind natürlich zu dem Zeitpunkt 15 Jahre älter, als ich damals war. Aber ist auch egal.
Ja, gut. Mit der Zeit verschwimmt das ja eh alles.
Absolut.
Gut. Ich hasse es, wenn ich beim Schnitt merke, dass ich gut sage und dann kommt die nächste Kapitelmarke. Das mache ich jedes Mal.
Das macht er jedes Mal.
Komme ich da immer hin und denke mir so, oh, das wolltest du irgendwann mal lassen. Auf jeden Fall ist es so, weißt du, was ich überhaupt nicht leiden kann im Januar?
Weihnachtsfilmbesprechungen?
Geschichten über Weihnachten. Das ist so durch. Also ich habe auch dann Schwierigkeiten. Ich schaffe es nicht mit meinem Podcast ganz rechtzeitig zu sein, aber ich bin auch nicht so weit hinterher wie du, dass ich erst im Sommer die Weihnachtsfilme und die Weihnachtsfolgen alle höre.
Ich werde die Weihnachtsfolgen im Februar hören, das weiß ich jetzt schon.
Immerhin, das ist ja schon fast Sommer. Ich bin jetzt irgendwie kurz davor, die zu hören, obwohl es kamen so viele Folgen, die sich vorgedrängt haben. Es gibt nur so ein paar Podcasts, die sich vordrängeln. Ja, jedenfalls sprechen wir jetzt kurz über zwei Weihnachtsmänner. Was ist denn das?
Das ist, eigentlich ist mir das fast ein bisschen peinlich zu behaupten, dass ich das geguckt habe, aber ich habe das geguckt und da muss man ja dann auch zu stehen.
Man kann es auch verschweigen. Ich habe auch andere Sachen geguckt, über die ich nicht rede.
Ja, okay, ich war auch auf YouPorn, ich gebe es ja zu, aber
frisch verheiratet und dann geht das echte Leben los. Ja, okay, weiter.
Also, okay, also, Schabernack beiseite. Ich habe zwei Weihnachtsmänner geguckt. Das hat eins Fernsehproduktion.
Oh Gott, was denn das?
In zwei Teilen aus dem Jahre 2008, also mithin auch 11 Jahre alt. und
12, wir haben 20.
Ja, nee, aber es ist ja eine Weihnachtsproduktion. Was? Also, das habe ich auch 2019 zu Weihnachten geguckt. Das ist auf Netflix, insofern im ersten Augenblick merkt man gar nicht, dass das eine Fernsehproduktion ist, aber dann wird es einem gewahr, wenn man den Vorspann sieht. Und es ist ein Zweiteiler. Also es ist als TV-Serie, glaube ich, bei Netflix gelistet, damit es zwei Teile haben kann. Aber eigentlich ist es so ein klassischer Fernseh-Zweiteiler. Geschrieben von Tommy Jaud. Mit den Hauptdarstellern Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Mhm. Und
da bin
das
ich
ist
schon raus.
Kennst du den Film Ein Ticket für zwei?
Nee.
Oder auf amerikanischen Original Planes, Trains and Automobiles. Nee. Ein absoluter Klassiker von John Hughes mit Steve Martin und John Candy in den Hauptrollen.
Okay.
Baujahr 1987, dieser Film. Ein absoluter Favorite von meinem Vater. Und ich habe ihn auch bestimmt dreimal gesehen oder so und finde ihn auch irgendwie so, ist halt so ein Klassiker.
Mhm.
Written and directed by John Hughes. Und der geht es um zwei diese typischen Buddy-Komödien von so ungleichen Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben würden und dann aber über so Extremsituationen, meistens so als Road-Movie angelegt, ist auch 100.000 Mal kopiert worden, irgendwann mal mit Robert Downey Jr. und ich sag jetzt Zach Galifianakis, aber ich bin mir nicht sicher. Egal, es gibt hunderte von dieser Art von Filmen. Wo zwei so Typen, die eigentlich im normalen Leben nicht miteinander interagieren würden, weil total unterschiedliche Lebensrealitäten, die dann durch äußere Umstände zusammengedrückt werden und dann Best Buddies werden. Und das hier halt 1987, Planes, Trains and Automobiles, also Ein Ticket für zwei, ist quasi 1:1 die Vorlage für die zwei Weihnachtsmänner. Also Tommy Jaud hat da entweder beauftragt oder aus freien Stücken, ich weiß es nicht, einfach das Original genommen und hat einfach gedacht, dann schreiben wir das mal für zwei deutsche Figuren um. Und hat quasi alle Versatzstücke geklaut. Das ist 1:1 das gleiche Drehbuch, kannst du sagen. Im Original, John Candy spielt einen Duschvorhangverkäufer und Steve Martin einen schmierigen Marketing-Guy. In unserer Version ist es jetzt noch ein bisschen verschärfter. Bastian Pastewka spielt einen trotteligen Poolnudelvertreter. Poolnudeln und alles fürs Schwimmbad oder irgendwie so einen blöden Spruch hat er immer drauf. Der kommerziell extrem erfolglos ist, kurz davor steht, seiner Frau oder seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, aber sich nicht traut. Und weil er sich das nicht traut, nicht ans Telefon geht, weshalb sie kurz davor ist, sich von ihm zu trennen. Und auf der anderen Seite der von Christoph Maria Herbst gespielte Unternehmensberater, Anwalt, also von Studienwegen her Anwalt, aber im Grunde so als Unternehmensberater unterwegs, der im Wesentlichen dafür da ist, so angeschlagene Unternehmen zu beraten, wie sie die Pleite abwenden können und demzufolge immer so Leute entlassen und keine Ahnung was, so hart sein und alles nicht an sich ranlassen. Und gleichzeitig so ein Typ, der im Privaten und wenn er sozusagen, nachdem er den Termin verlässt und dann auf dem Weg zum Flughafen nach Hause ist, alle Probleme, die sich ihm stellen, mit Geld lösen will. So, 50 Euro für den Taxifahrer, der mich zum Flughafen bringt. So, ja, also so, so ein widerlicher, reicher Schnösel. Und die beiden, beide in Wien, beide kurz vor Weihnachten auf dem Weg nach Hause, wollen beide nach Berlin. Und ihr Flugzeug startet und die Bastian Pastewka-Figur ist kürzlich abgegradet worden auf Business Class und war noch nie in der Business Class und ist so ein bisschen so ein kleiner Nervtyp, weil er nicht aufhören kann zu reden, weil er viel zu quirlig, viel zu aufgedreht ist und sich halt so wie so ein kleines Kind im Spielzeugladen benimmt in der Business Class, wo halt die ganzen Business Kasper rumsitzen, die eigentlich nur schlafen wollen und genervt sind. Von der Welt und von allem und von der 8-Minuten-Verspätung. Und dann sitzen die halt nebeneinander in der Business Class und der eine freut sich wie ein Kind, dass er in der Business Class ist und der andere denkt sich, Alter, was bist du denn für ein Typ? Und das Flugzeug wird nach Bratislava umgeleitet und Die beiden finden sich erst im gleichen Zug, dann im gleichen Mietwagen und dann im gleichen Schlauchboot und es eskaliert, ja? Und sie versuchen nach Hause zu kommen und am Schluss, wenn sie auf der anderen Seite dieser Geschichte ankommen, sind sie Best Buddies. Das war bei Ein Ticket für zwei schon genauso, wo Steve Martin übrigens in dem Parkplatz der Autovermietung den besten Wutanfall der Filmgeschichte kriegt. Da kann dieser Film hier nicht mithalten, aber ich war erstaunt. Also wir haben das angefangen zu gucken, da wusste ich nicht, dass das ein Ticket für zwei Klon ist. Und als mir klar wurde, als ich dann angefangen habe, Plotpoints vorherzusagen für meine Frau und gesagt habe, aha, gleich passiert das und das. Da war ich erst so ein bisschen genervt und dann habe ich festgestellt, dass es aber gut gemacht ist. Also es ist einfach gut adaptiert gewesen und es hat mir gefallen. Und ich mag ja Christoph Maria Herbst sehr, bei Bastian Pastewka bin ich immer so ein bisschen, weiß nicht, ich mochte den mal früher, aber ich finde auch viel, was er macht, Quatsch. Aber ich mag Christoph Maria Herbst, so Stromberg, der hat irgendwie so ein, der hat einfach, ist auch ein guter Schauspieler einfach. Der hat so einen Platz in meinem Herzen, wo er dann auch mal daneben, aber ich muss sagen, für einen TV-Zweiteiler war das einfach, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das komplett geklautes Skript ist, war es eine gute Adaption und dadurch, dass es ein Zweiteiler war, hatte es halt echt viel Zeit für Charakterentwicklung und für viele nette Kleinigkeiten. Und Armin Rohde als trinkender Weihnachtsmann und also viele lustige Elemente, dass man zur Weihnachtszeit so mitnehmen konnte. Ist jetzt natürlich echt ein bisschen spät im Januar, das zu empfehlen.
Du hast aber mich zu keiner Sekunde gehabt.
Okay.
Es ist nicht meine Art von Film, glaube ich. Also ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Film in dieser Art in der Sneak käme, würde ich ihn durchstehen und wahrscheinlich auch lustig finden, aber mich bewusst dafür hinzusetzen, not gonna happen.
Also Ein Ticket für zwei hat in der IMDb 7,6 Punkte. Also schon für eine Komödie.
Ja,
schon.
Auch wenn es 14 hat.
Ich meine jetzt das Original, also die Steve Martin Geschichte. Und Zwei Weihnachtsmänner hat in der IMDb immerhin noch 6,9, was für so eine deutsche TV-Zweiteiler-Produktion schon auch eine verdammt hohe Note ist.
Ja.
Also wartest du einfach bis Weihnachten 2020 und dann...
Schalt ihn dann nicht ein. Voll geil, oder?
Ja, so machst du das so, genau. Ja.
Können wir nächstes Jahr drüber reden.
Alles klar. Dieses Jahr. Ende dieses Jahres.
Ja, stimmt. Ja, im Sommer halt.
Gut, lass uns irgendwas anderes besprechen. Du hast, ich habe mein Mikro gerade runtergezerrt beim Versuch, hier enthusiastisch zu gestikulieren, was keine gute Idee ist, wenn man dann im Mikrokabel hängen bleibt. Deshalb redest du jetzt und ich entferne mich in eine sichere Entfernung zu
diesem Mikrofon. Es hilft auch nicht, wenn man gestikuliert in einem Podcast.
Doch, das macht die Stimme lebendiger und das Sprache und weißt du kannst dann einfach mehr und wenn du dann so, ich höre jetzt wieder auf mit
der Hand zu fuchteln. Wir nutzen die Gunst der Stunde, dass wir beide mal wieder alleine sind und in aller Ruhe über Handy-Computerspiele sprechen können. Obwohl der Christoph
Handy, ja auch Computer, nennst du dein Handy so? Mein iPhone, das ist mein Handycomputer.
Nee. Aber wenn ich, ja, du hast ja recht.
Ich bin schon ruhig.
Du hast vorhin irgendein Spiel eingetragen, da dachte ich, Mensch, ich habe auch noch ganz viele Spiele auf der Liste, die ich dir empfehlen wollte. Das erste ist QB, A Cube's Tale. Das ist ein so ein kleines Rätselspiel. Du hast so einen Würfel auf so einer dreidimensionalen Spielfläche und du kannst den halt so rollen. Und du musst ihn an eine bestimmte Position bringen und hast halt bestimmte Felder, die bestimmte Sachen machen. Also wenn du dich auf das eine Feld rollst, geht zum Beispiel das Feld geradeaus dahinter, also in Rollrichtung sozusagen, geht kaputt. Also bricht runter. Und wenn du runterfällst, bist du hinüber. Oder du überspringst das nächste Feld. Oder du, weiß ich nicht, es dreht sich irgendwas. Die beiden, das Feld vor und hinter dir tauschen die Plätze und so weiter. Und dadurch entstehen sehr schöne Rätsel. Es ist so diese isometrische 3D-Ansicht.
Sieht so ein bisschen Monument Valley-mäßig aus, so auf den ersten Blick.
Ja, aber es ist irgendwie nach ein paar Leveln, eigentlich 20, 30 Level, auch knackig schwer. Monument Valley ist ja eher so entspannt durchspielend und hier musst du halt dann, wenn ich jetzt darum gehe, dann da, nee, und dann hast du falsch und dann hast du halt irgendwie das Feld vor dir kaputt gemacht und dann musst du halt wieder von vorne anfangen und dann, ja, das macht es auf Dauer schwierig, deswegen habe ich es auch nicht durchgespielt oder fertig gespielt, aber es ist halt irgendwie ein schön entspanntes, also gerade die ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Level sind wirklich eine entspannte Art, mal so ein Puzzler zu spielen. Sieht schön aus, fühlt sich gut an, ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung.
Cube quasi. Ja. Bist du auch nicht alleine mit der Empfehlung, glaube ich? Ich habe gerade mal das Ding im iOS Store, App Store aufgemacht.
Mhm.
Aus 227 Bewertungen hat dieses Spiel einen Durchschnitt von 4,9 von 5.
Das ist ziemlich gut.
Was jetzt auch direkt dazu geführt hat, dass deine Empfehlung mich jetzt hier 3,49 € gekostet hat und ich dieses Spiel morgen ausprobieren werde.
Ja. Du hast ja glücklicherweise, wie ich das von dir kopiert habe, ja die 10 € im Monat für iOS-Spiele, deswegen ist das ja kein Problem für dich.
Nee, das, daran soll es nicht scheitern, aber ja. Dafür sind die ja da, dass man sich gelegentlich, ich habe die tatsächlich, glaube ich, auch schon länger nicht mehr ausgegeben.
Ja. Legst halt du dann jeden Monat 10 Euro drauf, oder?
Nee, die bleiben dann so einfach da stehen und
ach so. Ja. Ich lege immer Geld
drauf. Wenn ich dann weiß, okay, ich will jetzt was für 30 Euro kaufen und ich habe das die letzten 3 Monate nicht, dann plane ich mir das um, aber das ist so.
Ach so. Nee, ich hau da immer Geld drauf, das ist so eine nette Kategorie. Ja, also Empfehlung.
Gut, sehr gut. Ich hatte auch ein Spiel.
Okay, auch eine Empfehlung, oder?
Ja, definitiv. Aber ganz andere Baustelle, nämlich ein Browser-Game.
Oh.
Ich habe es am Rechner gespielt, weil als ich das Wort Browser-Game gehört habe, also ich habe es auch empfohlen bekommen in einem Podcast, und da habe ich gedacht, okay, da tue ich mir jetzt nicht an, das zu versuchen im Handy zu machen oder so. Ich glaube, dass man da tatsächlich auch im Browser am besten aufgehoben ist, weil, ich weiß nicht, ob das Cheating ist oder nicht, ich durchaus hin und wieder mal ein bisschen was recherchiert habe im Hintergrund. Es geht um Computertechnik, das NAND-Game, und du bist ja auch Informatiker. Was ist ein NAND?
Boah, so ein logisches Gatter, ja.
Ein logisches Gatter, ein Nicht-Und, genau. Also ein AND mit einer Negierung davor. Und worum es in diesem Spiel geht.
Kann man das
also
nicht auf ein Ohr kürzen?
Das ist nicht ganz dasselbe wie ein Ohr.
Ein Ohr, haha. Okay, mach weiter. Entschuldigung. Gerade beim Podcast war. Ist voll lustig, wenn wir über Ohren reden.
Ja, genau. Es geht um logische Gatter und um binäre Logik und so weiter. Für unsere Nicht-Informatik-Hörer. Das sind die Bausteine, aus denen ein Computer besteht. Und was dieses NAND-Game halt macht, ist, es führt dich quasi von den einfachsten Strukturen, von der Frage, ich habe hier einen NAND-Gatter, da gehen zwei Eingangsleitungen rein, auf denen entweder Strom ist oder nicht, also 1 oder 0. Und auf der anderen Seite kommt, je nachdem, was auf den Eingangsleitungen für Werte anliegen, also eine 0 und eine 0 oder eine 0 und eine 1 oder eine 1 und eine 0 oder zwei Einsen, das sind die 4 Möglichkeiten, die es da gibt, kommt halt auf der anderen Seite was raus. Und dann fordert dich dieses Spiel quasi auf, mehrere von diesen Gattern so zusammenzustecken. Das ist visuell einfach sehr einfach gemacht, aber irgendwie auch clever, weil du ziehst dieses Gatter auf deinen Canvas und dann fängst du an, es mit so
Kabeln
quasi, mit so Linien zu verbinden und zu sagen, hier sind meine beiden Eingangswerte, da oben ist mein Ausgangswert und ich kabel jetzt das da dran, das da dran, das da dran, und dann hast du so Checkboxen, wo du sagen kannst, ich schalte das mal auf 1, und dann siehst du, wie diese 1 quasi auf dem Kabel sich so nach vorne propagiert und dann irgendwo auf dem Eingang von irgendwas ankommt und dann kommt auf dem Ausgang vielleicht ein anderer Wert, vielleicht nicht, je nachdem, was es ist und wie es sich verhält, und dann geht das so weiter, ja, und dann fängt das Ding an und sagt, okay, jetzt baut man oder. Und dann baust du ein Oder. Und dann sagt es, okay, jetzt haben wir ein Oder. Jetzt wissen wir, wie ein Oder geht. Jetzt kapseln wir das in einen neuen kleinen Baustein, der ein Oder ist. Den hast du ja selber gebaut. Du weißt ja, wie er innen drin aussieht. Und das vergisst du aber relativ schnell, dass du jetzt irgendwie 3 NAND-Gatter brauchtest, um ein was auch immer zu bauen. vergisst du dann und dann hast du irgendwie ein Oder. Okay, dann baust du ein And. Und jetzt bauen wir noch ein X-Or und dann bauen wir einen, keine Ahnung, das nächste Ding sie und dann bauen irgendwie wir einen
Addierer und Sorter.
Ja, genau. Dann ein Addierer, einen Halbaddierer, einen Volladdierer, einen 2-Bit-Addierer und dann sagt er, okay, jetzt hast du einen 2-Bit-Addierer gebaut und der kann einfach aneinander gesteckt werden. Jetzt behaupten wir mal, du hättest einen 16-Bit-Addierer. Und dann, weil wir wollen ja einen 16-Bit-Computer bauen. Und dann geht das immer so weiter. Und jedes Mal am Ende eines Levels zeigt er dir dann an, sagt er, okay, hier hast du jetzt einen Volladdierer gebaut. Im Übrigen, wenn man das jetzt runterbricht auf all die kleineren Sachen, die du vorher gebaut hast, die wir dann sozusagen als gegeben vorausgesetzt haben, hast du jetzt gerade mit deinem Addierer hier schon 4096 Nandgada verbaut.
Und,
und da merkt man dann halt so, wie diese, wenn man dann so hört, in so einem heutigen Intel-CPU sind 7 Phantasmilliarden Fanzillionen von hier
ja,
Transistoren verbaut, dann kommst du, dann wird dir langsam klar, wie, warum das so ist, ja?
Ja, klar.
Und du baust dann, es geht dann immer weiter und ich habe es an einem Tag durchgespielt. Oder was heißt an einem Tag? Ich habe das waren einige Stunden, die ich gebraucht habe. Ich habe natürlich gecheatet, weil an manchen Stellen, wo ich nicht weiterkam, habe ich dann gedacht, ich will aber. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, ohne jetzt direkt nach Lösung für das Spiel.
Unterlagen, sondern eher im Internet.
Ich habe jetzt nicht meine Uni-Unterlagen rausgeholt, aber ich habe dann manchmal habe ich gedacht so, ah, jetzt hilft mir doch mal einer im Gottes Willen und habe einfach kurz, was weiß ich, sowieso gegoogelt. Und tatsächlich muss ich sagen, ich hatte eher Probleme in der Anfangsphase, wo ich irgendwie, weiß nicht, wie ging nochmal ein Volladdierer oder sowas oder dieser verdammte Latch und Flipflop-Quatsch, wo dann Taktrate dazukommt. Da habe ich noch manchmal so Momente gehabt, wo ich dachte so, ach verdammt, wie ging das noch? Mhm. Und klar, du kannst dann rumprobieren, weil er gibt dir sozusagen durch diese einzelnen Kabel in Anführungszeichen, alle Möglichkeiten, jedes einzelne Bit durch die Schaltung zu verfolgen. Aber so reines Trial and Error bringt dich halt auch nicht zum Ziel. Du musst schon so ein bisschen eine Idee haben, wo du hin willst. Und bei den höheren Sachen, baut man Opcode-Decoder oder sowas, das war dann schon wieder so näher an dem, was ich beruflich mache. Einfach so, ich in Anführungszeichen, das war natürlich keine, was wir als heutzutage als Hochsprache bezeichnen würden, aber es waren die höheren Ebenen in dem Prozessor und die liegen mir scheinbar ein bisschen mehr als die unteren. und da habe ich dann, da habe ich dann mehr Spaß dran gehabt einfach.
Okay.
Ja, und insofern ist ein kostenloses Browser-Game, kann man einfach so spielen, nandgame.com werden wir verlinken. Hat mir Freude gemacht. War ich auch relativ schnell durch dann.
Ich habe die Seite offen. Kann sein, dass ich mich da mal kurz versenke.
Ja, kannst du mal machen.
Ja. Bevor ich mich allerdings da drin versenke, spreche ich noch kurz über Traffics. Auch ein iOS-Game, wo man die Ampelsteuerung übernimmt an gewissen Kreuzungspunkten.
Schon wieder Bits und Bytes.
Ja. Wir haben noch gesagt, wir sind unterwegs und wir können endlich mal in aller Ruhe über Computer sprechen.
Ich meine jetzt quasi wirklich Ampelschaltung, also so Kabel mit Strom drauf.
Nee, gar nicht. Ein Auto steht an der Ampel und du sagst, jetzt grün, fahr los. Und dann fährt manchmal das nächste auch noch mit durch, wenn du zu lange gewartet hast. Du musst halt da dann einen guten Rhythmus finden und die Autos eben nicht in die entgegenkommenden und querfahrenden Autos reinkrachen lassen. Die ersten Level sind recht einfach. Der Schwierigkeitsgrad steigt dann angenehm stark an, also muss ich dann schon echt konzentrieren und dann irgendwann hast du so einen Flow und so einen Rhythmus, es kommen halt so Gemeinheiten dazu wie Brücken, das heißt, du siehst die rankommenden Autos zwar ganz vorne, musst dir dann halt merken, so okay, das ist irgendwie ein LKW und 2 normale Autos und dann kann ich den freischicken und ja, ein echt unterhaltsames Spiel, nicht so gut wie QB, aber auch auf seine Art nett, wenn man Lust hat, diese Art von Spielen zu spielen. Ja.
Okay.
Traffics.
Traffics. Traf und dann hinten X. Auch das habe ich gerade gekauft.
Es ist halt sowas so, ich spiele nochmal schnell eine Partie irgendwie Und dann bei dem anderen mit den Würfeln, da musst du halt irgendwie eine Strategie überlegen. Und wenn du da mal angefangen hast zu überlegen und dann raus bist und zwei Tage später wieder reinguckst, ist halt so, boah, wie war das denn nochmal? Und hier ist es halt so, ja, fängst halt nahezu von vorne an. Natürlich ist so ein Rhythmus, den du mal gefunden hast und dieses Gefühl für das Spiel und diesen, wo du hinguckst und so, das ist dann wieder ein bisschen weg, aber das kommt relativ schnell wieder im Gegensatz zu bei dem anderen.
Ja. Okay. Ja, ich werde das ausprobieren. Die Grafik ist ja sehr minimalistisch, was ich bisher gesehen habe.
Ja, ja, da ist Klötzchen und Linien quasi.
Klötzchen und Linien, okay.
Und so haben wir doch angefangen, Computer zu spielen. Bei Elite oder so war das auch nicht viel anders.
Auch Elite war ja relativ spät in meiner Computerspielkarriere. Also, ich überlege, was da alles davor kam. Spiele, die... Ach, egal.
Ich habe Pong vom Fernseher
gespielt. Erzählt vom ja, genau.
So alt bin ich.
Alter Mann erzählt vom Krieg.
Jetzt klingt es so, als würde es unanständig werden im Sneakpot, ist aber gar nicht so. Du möchtest über das Pi-Hole reden.
Das Pi-Hole, ja. So. Dein Kuchenloch. Ja,
bei Pi-Hole.
Nein. Sagen die Amis nicht immer, shut your Pi-Hole, wenn sie eigentlich sagen wollen, halt die Fresse. Aber so ein bisschen quasi drumrum schiffen wollen.
Oh, okay.
Ja. Ja, hier heißt es Pi-Hole ohne E.
Jetzt kein Spiel mehr, richtig?
Es ist jetzt kein Spiel mehr und man erkennt in dem Pi ohne E sofort den Raspberry Pi. Also heißen diese Dinger ja immer. Diese Produkte, die sich speziell auf den Raspberry Pi konzipieren, haben ja immer das PI irgendwo im Wort. Und was wir hier haben, ist ein DNS-Server für dein lokales Netz, der Werbung filtert. Darum geht's.
Mhm. DNS-Server ist der, wenn du sagst www.sneakpot.de, der dir sagt, geh nach rechts, dann zweimal nach links und dann geradeaus. Ganz grob gesprochen.
Ganz grob gesprochen übersetzt ein Domain-Name-Server, wofür DNS eben steht. Genau, was du gesagt hast, Domain-Namen in IP-Adressen. Also wenn du quasi www.sneakpot.de eingibst, dann wird eben irgendein DNS-Server gefragt, der normalerweise wahrscheinlich von deinem Provider zur Verfügung gestellt wird. Oder du hast es mal umgestellt und hast es auf, weiß ich nicht, den 8888 von Google oder 9999 von, wer auch immer den macht, Quad9 heißen die, glaube ich. Oder es gibt auch noch 1111 von Cloudflare und noch 100.000 andere.
Was du alles weißt.
Oder du benutzt den von, du benutzt OpenDNS oder du benutzt den von deinem Provider, den dir die Telekom gibt oder sowas.
Mhm.
Genau, also ein DNS-Server übersetzt Namen von Webseiten in in IP-Adressen.
Oh, und, oh, das ist ja der klassische Fehler.
Ja.
Haben Sie auch eine E-Mail-Seite? Was?
Genau. Und was kann man jetzt da machen? Jetzt könnte man sozusagen rausfinden, wenn jetzt irgendwie dein
Also wenn dein jetzt www.sneakpot Werbung von der nackten Ulla schickt.
Nee, dann können wir das, also wenn ich jetzt ein Bild auf Sneakpot von der nackten Ulla hochlade, nee, dann wird das Bild, nicht
Werbung. Es geht ja um Werbung, oder?
Richtig. Dann ist es halt so, dass heutzutage Werbung halt von bestimmten Werbenetzwerken ausgeliefert wird. Das heißt, wir würden dann wahrscheinlich irgendwie einen Vertrag haben mit, keine Ahnung, DoubleClick.net oder wie die alle heißen.
Ulla. Genau,
Google Ads, irgendwas, keine Ahnung, oder sonst wem. Und dafür gibt es halt Blocklisten, ja. Mhm. Und was du halt machst, ist, du installierst Pi-Hole auf deinem Raspberry Pi. Den hast du vielleicht eh wegen Plex oder wegen sonst irgendwas in deinem Netzwerk. Und dann stellst du in deinem Browser, in deinem Router ein, dass der Raspberry Pi, also die E-Mail, die IP-Adresse vom Raspberry Pi, schon wieder, dass dieser Negroni,
das ist halt voll lustig. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich früher oder auch heute noch erklären muss, was der Unterschied zwischen einer E-Mail-Adresse und einer Webseite ist.
Ja, ich bin da bei dir, aber
muss ich so lachen.
Ja.
Trink mehr Negroni.
Ja, ja, mach ich. Boulevardier ist es.
Ja.
Genau, also was du installierst das Teil, dann gehst du in deinen Router und sagst halt, okay, dieser Router vergibt ja die E-Mail, die auch schon wieder die IP-Adressen über DHCP an deine Clients, ja? Also wenn irgendwie ein Handy oder sowas bei dir im Netzwerk neu, du klickst da auf WLAN hinzufügen und tapperst da dein WLAN-Key rein, dann holt sich dieses iPhone ja eine IP-Adresse bei deinem Router, sogenannte DHCP-Vorgang, also das DHCP ist das Protokoll, was da gesprochen wird, und bei der Gelegenheit kriegt dein Telefon auch den DNS-Server, den es zu benutzen hat, mitgeteilt. Und das sagst du dem Router eben, dass es ab sofort die IP-Adresse vom Raspberry Pi austeilen soll, damit der gefragt wird. Und was der dann halt macht, ist, der fragt im Zweifel weiter bei dem DNS-Server von deinem Provider oder bei den genannten Quad9, Google und so weiter, ja, und so weiter. Oder aber, wenn es dann feststellt, oh, das ist in meiner Blockliste, dann antwortet es mit einem, kann ich nicht auflösen. Was dann dazu führt, dass der Browser sagt, naja, gut, wenn das nicht aufzulösen ist, dann weiß ich auch nicht und dann kann ich das nicht anzeigen. Mhm. Und damit hast du halt einen Adblocker, der halt zumindest in deinem lokalen Netz, wenn du rausgehst und wieder im LTE oder sowas unterwegs bist, ist das natürlich alles sofort schlagartig weg. Aber zumindest solange du zu Hause bist, blockt das halt auch Werbung in Apps zum Beispiel, weil diese Server, die so die üblichen Ad-Netzwerke innerhalb von Apps bedienen, sind da halt auch mit drin. Blockt halt sowas wie diese ganzen Telemetriedienste, wenn du das möchtest. Also sowas, dass die Apps ständig nach Hause telefonieren, wo du draufklickst und was du so treibst mit deinen Apps zu Hause. Das wird alles weggeblockt und ja, Werbung im Browser. Du musst, klar, auf iOS kann man mittlerweile Content-Blocker installieren, aber die guten kosten Geld, vielleicht hast du keinen und dann hast du das bei der Gelegenheit auch, zumindest solange du zu Hause bist. Ich habe es gemerkt in einem so einem Free-to-Play-Spiel, wo man irgendwie immer mal gelegentlich eine Werbung präsentiert kriegt, also so eine Video-Werbung, die das Spiel unterbricht, die lädt jetzt halt nicht mehr. Kommt dann halt immer einfach kurze Unterbrechung, nichts, wieder zurück im Spiel. Und so, ganz nett so. Mhm. Das war jetzt gar nicht mein Anliegen, aber das war ein positiver Nebeneffekt. Ich wollte eigentlich, als ich das ich habe das schon sehr, sehr lange installiert eigentlich. Ich habe nur nie drüber gesprochen. Und was mich immer davon abgehalten hat, ist wirklich im Router einzutragen, sodass es für alle Rechner hier bei uns im Haus gültig ist und damit eben auch auf dem Telefon meiner Frau und auf dem Rechner meiner Frau, war immer die Tatsache, wenn dann was nicht funktioniert, wenn irgendeine Seite kaputt geblockt wird, dann weiß sie sich unter Umständen nicht zu helfen, weil müsste ich ihr halt lange erklären, wie man dann auf die Webseite von dem Raspberry Pi geht und da irgendwie sich einloggt in die Admin-Seite und dann diesen Filter deaktiviert, dass man den auf Pass-Through schalten kann, dass der alles durchreicht und dann eben irgendwas wieder funktioniert. Und wenn man es dann fertig hat, was man da machen will, oder vielleicht setzt man irgendeine Seite auf die Whitelist oder so. Und aber das ist ja alles nicht zu vermitteln, jemandem, der nicht so Tech-Nerd ist.
Ja.
Und was jetzt mein Dings geändert hat, ist die Tatsache, dass der Herr Olmer vom iPhoneBlog.de jetzt kürzlich einen iOS Shortcuts-App Workflow, früher hieß sie Workflow, jetzt heißt sie Shortcuts, genau. Also er hat so ein Shortcut-Ding sie gefunden und hat das neulich gepostet und damit kannst du dir quasi einen Link auf deinen Desktop von deinem iPhone legen, wo quasi so ein Shortcut dahinter liegt, der das fernsteuert. Und dazu musst du nur dir diesen Shortcut auf dein Telefon ziehen und dann in die Einstellung von dem Shortcut gehen und dort die Zugangsdaten zu deinem Raspberry Pi eintragen. Sodass das Teil halt in der Lage ist, sich per SSH auf deinem Raspberry Pi einzuloggen und da gewisse Befehle abzuschicken. Und dann kannst du halt direkt vom iPhone so Sachen machen wie, mach dieses Teil mal die nächsten 10 Minuten aus. Okay. Und das kann ich dann meiner Frau auf ihr iPhone installieren und kann sagen, pass auf, wenn dein Browser, du bist auf irgendeiner Seite, es funktioniert irgendwie nicht, es ist irgendwie komisch, es lädt nicht oder Teile davon laden nicht, und du bist genervt und denkst dir, was ist hier kaputt? Dann versuch das, geh auf deinen Homescreen, klick dieses Ding, sag Disable 15 Minutes und probier's dann nochmal. Wenn es dann immer noch kaputt ist, ja, dann war es das nicht, egal. Aber dann aktiviert sich das Teil nach 15 Minuten wieder. Und damit kann man arbeiten. Und damit finde ich es jetzt dann so jetzt ist es reif, um es in einem Netzwerk auszurollen, wo auch Nicht-Nerds unterwegs sind.
Okay, jetzt für Nicht-Nerds wie mich, um das zu installieren, also so ein bisschen Nerd bin ich ja schon, hast du irgendeine coole Anleitung gefunden irgendwo, wo du sagst so?
Das ist auf der Webseite von denen so gut ins erklärt. Ich hatte da keine nennenswerten Probleme mit. Also ist auch die Seite, wenn du auf das Ding, auf deinen Admin-Account sozusagen drauf gehst, das ist alles sehr übersichtlich. Da ist ein Button für, hier ist ein Update und da ist ein Button für, guck mal, wie alt deine Filterliste ist und ob du die vielleicht updaten möchtest. Und dann so ein bisschen Statistik für, ach ja, guck mal, wir haben hier in den letzten 30 Tagen irgendwie 250.000 Anfragen blockiert und das ist die häufigst blockierteste Domain. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie doubleclick.net oder so oder Google Ads. Und so und so viel Prozent blocken wir weg und so viel Prozent nicht und so. Und das sind so Statistiken, die guckst du dir dann mal an und dann denkst du dir, aha, und dann ist auch egal. Aber man hat da theoretisch dann auch Analysemöglichkeiten, wenn man dann so merkt, irgendeine Seite funktioniert immer irgendwie strange und vielleicht möchte ich die doch whitelisten, damit es besser geht.
Okay.
Und bin dann geneigt, da irgendeinen Werbebanner links unten in der Ecke wahrzunehmen, dafür, dass die ganze Kacke dann nicht dauernd hängt oder so. Dann kannst du da reinsteigen oder du machst es halt einfach 10 Minuten aus, machst, was du machen musst und danach bist du wieder zurück.
Mhm.
Ja, kann man sich dann aussuchen, wie nerdig man da werden will.
Okay.
Was es halt nicht filtert, ist so die, klar, die Werbung auf Instagram zum Beispiel oder die Werbung Facebook, auch Google, diese Pre-Roll-Ads, das filtert es alles nicht, weil die da mittlerweile dazu übergegangen sind, das einfach direkt von ihren eigenen Servern auszuliefern. Und wenn das Bild halt von demselben Server kommt, wo auch die restlichen Bilder auf der Webseite herkommen, dann kannst du es nicht
schwierig.
Kannst du es nicht über DNS einfangen, weil es ist halt dann einfach dieselbe Domain und dieselbe Serveradresse. Da sind die natürlich nicht blöd mittlerweile.
Mhm.
Aber du wirst einfach auf einen Schlag trotzdem mit relativ wenig Aufwand und ohne das Installieren irgendwelcher Dinge, auf zum Beispiel habe ich noch ein altes iPad, auf dem du diese Content-Blocker, die kamen ja glaube ich erst mit, jetzt lass mich nicht lügen, iOS 11 oder so, 10, 11, irgendwie so, gab es diese Content-Blocker und vorher gab es die einfach nicht auf iOS. Und ich habe noch ein altes iPad, was das nicht kriegt. Und
ach so.
Sobald das in diesem Netz drin ist, macht das mit dem Browsen auf dem iPad wieder mehr Spaß, weil einfach weniger Quatschwerbung geladen werden muss, die irgendwie rumblinkt und
ja,
versucht, irgendwelche Pop-ups aufzumachen und so.
Okay, ich sehe schon, ich werde das installieren und dann mir vom Herrn Olmer auch dieses Shortcuts-Dings mal angucken. Verlinken wir das auf unserer Seite?
Ah, unbedingt.
Damit ich das auch hinkriege.
Ja.
Sehr gut.
Genau.
Du hast aber keinen Blogpost dazu geschrieben, wie du das installiert hast und dann alles zusammengefasst.
Nee, tatsächlich installiert habe ich das ja, wie gesagt, auch schon seit mit Sicherheit über einem Jahr oder so. Und habe es halt immer nur für mein altes iPad verwendet, wo ich es halt händisch in die DNS-Konfiguration eingetragen habe. Und jetzt, seit dieser Shortcut vom Herrn Olmer da publiziert wurde, also er hat den ja nicht mal selber gemacht, er hat den ja auch nur gefunden, aber er hat ihn sozusagen für mich und für viele andere seiner Leser ausgegraben und mir vor die Nase gehalten. Und da habe ich dann gedacht, so okay, jetzt wäre vielleicht Zeit, es einfach mal tatsächlich in der Fritzbox einzutragen und es einfach hier lokal für alle Systeme auszurollen.
Mhm.
Und natürlich habe ich es dann gleich verkackt und habe irgendwas kaputt gemacht, weil ich es an der falschen Stelle eingetragen hatte. Die Fritzbox hat nämlich zwei Stellen, wo du es eintragen kannst. Einmal der DNS-Server, den die Fritzbox selbst für sich selbst benutzt, und der DNS-Server, den sie per DHCP an die Clients verteilt.
Ja.
Und ich habe natürlich irgendwie Quatsch eingetragen irgendwo. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da falsch gemacht habe. Jedenfalls stand 2 Minuten später meine Frau in der Tür und meinte zu mir, ist WLAN bei dir auch so kaputt? Und ich so,
nö, hier geht alles.
Warten Sie bitte kurz. Und sie meinte dann irgendwie so, ich hab dann noch gefragt, brauchst du es gerade dringend? Und sie so, nee, ist egal. Und ich so, ja, ich mach das gleich wieder ganz. Aber dann immer so, okay, schnell gemerkt, ja, wirklich zackig bei der Sache.
Ja, oder viel im Internet, je nachdem.
Egal wie. Ich meine,
Sind wir nicht alle viel im Internet?
Ist ja so, ne?
Ja.
Nee, ich gehe mal offline. Ich leg dann auf und dann bin ich wieder offline. Bin ich schon drin oder was? Das war ja einfach.
Ja.
Ich habe nur kurz Boris Becker zitiert. Alles gut. Ja, das war Pi-hole. Ein sehr nützliches Ding-Sie, um dem Raspberry Pi mehr Arbeit zu geben.
Würdest du nur dafür einen Raspberry Pi anschaffen, oder?
Ach Gott, gute Frage. Ach, so ein Raspberry Pi, als ich mir meinen gekauft habe, wusste ich ja gar nicht, was ich damit will. Ich wollte den nur erstmal haben, um ein bisschen spielen zu können. Und dann habe ich über die Jahre hinweg so viele Sachen gefunden, dass ich mittlerweile wirklich darüber nachdenke, ob ich einen zweiten, einen dritten und einen vierten kaufen sollte.
What?
Ja, also man kann so viele.
Was denn mit deinem?
Naja, der macht halt Pi-hole, Plex, I.O. Broker und es ist halt noch ein Raspberry Pi 2, also der ist mittlerweile komplett überlastet.
Okay.
Und jetzt gibt es ja den Vierer und der kann ja jetzt erstmals mehr als 1 Gigabyte RAM haben, nämlich bis zu 4 Gigabyte sogar. Und das macht ja noch viel mehr Möglichkeiten auf. Also man kann ja jetzt Sachen machen, also ist ja toll. Ich hatte sogar schon mal überlegt, ob ich den ganzen Sneakpot nicht auf einem kleinen Raspberry Pi Cluster hosten sollte. Das habe ich dann verworfen, weil mein Upstream nicht so geil ist und ich das den Usern der Website nicht antun wollte. Aber die Idee. Ja,
insbesondere wenn die Folgen ausgeliefert werden, oder?
Richtig. Ja, da könnte man noch drüber nachdenken, ob man die Folgen vielleicht irgendwo anders noch extern hostet. Und ach nur so. Das WordPress intern. Das wäre natürlich lustig, weißt du? Dann hast du so 3, 4, 5 Raspberry Pis und die nagelst du dir an die Wand mit so schick, ordentlich verlegten Kabeln. Und dann
schreibst dem du einen. Das Sneakpot.
Ja, genau. Dann der eine ist die Datenbank und der andere ist der Mass Storage und der nächste ist ein Reverse Proxy und die anderen sind die Webserver und hast du so 5, 6 Stück davon an der Wand hängen und sagen, das ist ein Cluster, der macht da so Glöd und das ist der Sneakpot, der hängt da an der Wand.
Du könntest auf die andere Seite eigentlich noch eine Kamera montieren, sodass man den Sneakpot immer angucken kann.
Siehst du, du redest mir aus der Seele an der Stelle. Aber ich bräuchte eine fettere Internetverbindung, um das machen zu können.
Ach so.
Man will das ja auch nicht verschlechtern, so von der Experience, die Leute da draußen so haben.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, Players out, Mr. Giesbert.
Was?
Du spielst doch schon die ganze Zeit Ukulele.
Ich habe die falsche Ukulele da. Ich habe die elektrische da und habe aber keinen Verstärker angeschlossen. Dann
ja, aber das klingt doch nett. Also man hört es ja ganz gut. Zu diesen Tönen möchten wir uns verabschieden. Das war Folge 612 des Sneakpods.
Wow.
Der erste im Jahre 2020. Herr Giesbert klimpert jetzt noch ein bisschen. Und wir wünschen einen schönen Tag, einen schönen guten Abend oder einen herzlichen guten Morgen. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.